das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen.
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
Das Emotionale hat damit zu tun, weil dieser Verein, diesen Weg, den wir gegangen sind, mehr sind als ein Job. Das ist mittlerweile eine Passion geworden. Es ist ein Stück weit unser Baby geworden.
Ja, hier ist der Pfostenbruch, ein Tag nach dem 50. Jahrestag unseres Namensgebers, dem Pfostenbruch, am Ostersonntag. Ein Tag auch nach dem 2-1-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Schönen guten Tag, danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Grüße gehen natürlich raus an Fabian, hi.
Hi, ja, 2 Wochen kreative, schöpferische Pause hier nach unserer letzten Folge, in der wir uns über Themen unterhalten haben, die heute schon wie aus einem anderen Leben erscheinen. Es ging viel um Xabi Alonso. Das ist mittlerweile kein Thema mehr in und um Mönchengladbach. Und treffen wir uns hier zum Jubiläum des Pfostenbruch, allerdings nicht unseres Podcasts. Wir haben 2 der 50 Jahre mitbegleitet seitdem. Und jetzt können wir auch noch über einen Erfolg von Borussia sprechen gegen den SC Freiburg. Einen Erfolg, der ja so ein bisschen bitteren Beigeschmack hat, weil, wenn wir ehrlich sind, die erste Halbzeit, das war nichts.
Ja, ganz genau. Also du hast jetzt schon einiges angesprochen, über das wir heute auch natürlich sprechen werden. Also die letzte Folge, wie gesagt, 2 Wochen her. Xabi Alonso, der Tag, an dem Xabi Alonso für 24 Stunden Borussia-Trainer war. Heute werden wir natürlich in einem zweiten Teil auch die Trainerfrage mal wieder diskutieren. Es gibt ja da weiterhin ein paar bekannte Namen, die gerüchtehalber mit Borussia mehr oder weniger in Verbindung gebracht werden. Das werden wir gleich noch so ein bisschen aufdröseln. Aber natürlich, du hast es angesprochen, das Spiel gegen Freiburg, das soll jetzt erstmal unser Thema sein. Und tatsächlich, also das ist ja ein völlig wildes Spiel gewesen. Kein klassisches 2-1, eigentlich das typischste Fußballergebnis. Aber hier können wir nicht über einen typischen Spielverlauf reden. Borussia spielt indiskutable erste 45 Minuten, kommt danach aber durch ein Glückstor zurück und danach gewinnt man das Spiel hinten raus sogar gar nicht mal unverdient, weil die zweite Halbzeit echt gut war. Man muss aber auch sagen, eigentlich muss man mit einem 0-3 Minimum in die Pause gehen und dann geht gar nichts mehr gegen den SC Freiburg. Ja, das ist schon ein heftiges Spiel gewesen. Vielleicht fangen wir an mit dem Blick auf die Aufstellung, auf die Grundformation, denn die sollte sich ja auch im Spielverlauf ändern. Wir hatten keinen Nico Elvedi dabei, der hat einen Schlag abbekommen am Tag vor dem Spiel. Benze Baini, gelb gesperrt, 5. Gelbe, auch nicht dabei. Und Jonas Hofmann, zurückgekehrt mit Covid-19 von der Nationalmannschaft. Dafür rein Jordan Bayer, Oskar Wendt und Hannes Wolf. Und gerade die Berufung von Bayer ist vielleicht dann so ja doch eine Überraschung. Also er kriegt da den Vorzug vor Toni Janschke. Wie hast du es gesehen?
Für mich erstmal ein gutes Zeichen, dass er sich in seinem Standing langsam nach oben arbeitet, innerhalb der Mannschaft auch. Und für mich auch ein bisschen folgerichtig nach diesem Leipzig-Spiel. Schon fast ein bisschen überraschend, dass man ihn nach diesem Leipzig-Spiel gar nicht mehr gesehen hat, weil da hat er durchaus einen sehr guten Eindruck hinterlassen und sich durchaus auch empfohlen für weitere Aufgaben in der Bundesliga diese Saison. Jetzt war es mal wieder so weit, dass er gespielt hat, für Elvedi eben reingerutscht. Und ich finde, man muss sagen, sah vielleicht auch in der ersten Halbzeit nicht ganz so glücklich aus in der einen oder anderen Szene. Man muss aber sagen, an ihm lag es nicht, dass man zur Halbzeit sagen musste, man hat kein gutes Spiel gemacht.
Ja, ich denke auch. Also Jordan Bayer, grundsätzlich ist das positiv für uns, dass jemand aus dem eigenen Stall da jetzt offensichtlich an Standing gewinnt. Hat ja unter Marco Rose eigentlich immer einen sehr schweren Stand gehabt, dann aber bedingt durch diesen guten Auftritt in Leipzig jetzt zurückgekommen und vielleicht jetzt tatsächlich Nummer 3, der Innenverteidiger Toni Janschke als weiteren Backup hinten rauszuhaben, ist natürlich trotzdem sinnvoll und er hat ja auch verlängert. Also Toni Janschke bleibt uns ja auch erhalten. Dann vielleicht aber eben nur als Innenverteidiger Nummer 4. Wir müssen aber natürlich auch mal abwarten, was passiert mit Matthias Ginter noch. Dann würde ich sagen, schauen wir mal so ein bisschen drauf, was da so alles schief lief. Also es ging eigentlich ganz gut los. Ich fand tatsächlich so die ersten 3-4 Minuten fand ich ganz gut. Da sind wir sehr gut draufgegangen, haben relativ früh den Ball gewonnen und hatten dann sogar durch Alassane Player schon mal einen Abschluss, den Florian Müller, der Keeper von Freiburg, hat abwehren müssen. Also das war eigentlich ein verheißungsvoller Beginn, aber dann war der Stecker schon nach 5 Minuten komplett gezogen und Freiburg hat die Schwachstellen Borussia ist gnadenlos ausgenutzt. Es war ja dann quasi alle 5 Minuten immer wieder derselbe Angriff von den Freiburgern.
Ja, das Muster der Freiburger war klar erkennbar und die Strategie, die sie sich zurechtgelegt haben. Klar, Borussia ist gut rausgekommen, motiviert, ja, auch engagiert, jetzt nach dieser Pause gleich ein Zeichen zu setzen. Ja, wie du es angesprochen hast, das Ganze ist aber nach ein paar Minuten auch schon wieder verpufft und dann ja, rollte irgendwie eine Angriffswelle nach der nächsten über die Hintermannschaft von Borussia hinweg. Und Matthias Ginter hat es gestern im Interview ganz, ganz einfach und treffend zusammengefasst. Ja, die Freiburger dann mit 5 Leuten immer wieder in den Angriffen. Und wenn Gladbach dann mit einer Viererkette da steht, dann ist das meistens ein Mann weniger. Ja, und genau so sah es dann auch oft aus. Und genauso hatte man das Gefühl, dass Borussia irgendwie immer wieder ja, sich immer wieder hat überrennen lassen in der einen oder anderen Situation, hat nicht so ganz das Mittel gefunden, ja, gegen dieses breite System der Freiburger mit den beiden Außenbahnspielern, die immer wieder ja, nach vorne vorgestoßen sind. Da gab es, ja, das hat es Borussia schwer gemacht, Oscar Wendt und Stevie Leiner, die da dann einfach auf den Außenbahnen auch ja, keinen angenehmen Job hatten in der ersten Halbzeit. Das muss man ganz klar so sagen. Da muss man immer wieder Entscheidungen treffen. Geht man raus oder bleibt man zentraler bei den zentralen Leuten? Und wie man es macht, macht man es verkehrt. Das muss man eigentlich so sagen, weil geht man eben den Schritt raus, dann entstehen in der Mitte dann die Lücken für die 3 zentralen Stürmer, in dem Fall dann bei Freiburg durch Höhler, Demirovic und Scholloi. Und ja, das haben die Freiburger gut gemacht. Das muss man einfach auch anerkennen. Das war gut. Man muss sagen, und das war ja am Ende Borussias großes Glück, dass aus diesen Chancen, die es da gab, ja wirklich nur dieses eine Tor gefallen ist durch Roland Scholloi. Auch ein gut ausgespielter Angriff des SC Freiburg. Schnell nach vorne gespielt. Ja, und dann steht Scholloi, ja, frei genug, um den Ball im Tor unterzubringen nach 10 Minuten. Ja, und dann wird das Spiel auf einmal ein richtig schwieriges für Borussia. Und ja, in der ersten Halbzeit, ich denke da vor allem an die Szene nach dem Eckstoß, war es, glaube ich, als Jan Sommer ja so gerade noch auf der Linie pariert, Höhler, aber auch wirklich mit viel Unvermögen, nicht die freien 4 Meter des Tores trifft, sondern ausgerechnet Jan Sommer. Da war viel Glück dabei. Und da muss man sagen, Glück, dass man da zur Halbzeit noch im Spiel war, dass Freiburg Borussia da noch hat am Leben lassen.
Jan Sommer, sicherlich der MVP von uns in der ersten Halbzeit. Also was der dann da gerettet hat, das hat überhaupt diesen Spielverlauf im zweiten Durchgang ja noch ermöglicht. Und Joloi war es auch, der dann nochmal von rechts in den Strafraum eindrang und da ja dann auch eine sehr gute Chance hatte. Da macht Sommer die kurze Ecke zu, das hat er gut gemacht, verhindert da das 2-0, das war, glaube ich, so Mitte der ersten Halbzeit. Dann in der 35. kommt eine Ecke von Günther rein, wo Wendt was, glaube ich, dann in Richtung des eigenen Tores köpft und Sommer ist auch zur Stelle und dann eben die Szene überhaupt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Also dieses Ding von Höhler, ja, das wird ihm wahrscheinlich eine schlaflose Nacht bereitet haben. Jan Sommer klärt den Ball irgendwie, also er wird ja quasi auch angeschossen. Das ist dann natürlich dann auch pures Glück. Vor allen Dingen auch, dass der Ball eben nicht 100%, sondern nur 95% hinter der Linie war. Also hat mich so ein bisschen erinnert an diese eine Rettungstat von Jan Sommer gegen die Bayern in der Hinrunde der letzten Saison, als er da im Nachfassen diesen Schuss von Jo Kimmich, glaube ich, war es, dann noch vor 100%igem Überschreiten der Linie dann noch greifen konnte. Diesmal klärt er mit dem Fuß und behält uns damit im Spiel. Und ich muss schon sagen, dieser erste Durchgang, ja, Freiburg hat das sehr gut gemacht, aber ich fand es schon erschreckend, dass wir überhaupt kein Mittel gefunden haben, im Verlauf dieser ersten Halbzeit irgendwie darauf zu reagieren. Also das ging ja gar nicht.
Ja, absolut kein Mittel, kein spielerisches Mittel vor allem. Freiburg hat das einfach konsequent wegverteidigt. Alles, was da von Borussia auch nur in Ansätzen zu sehen war in der ersten Halbzeit. Und hat es Borussia dann hinten immer wieder schwer gemacht. Und ja, man hat wirklich überhaupt kein Mittel gefunden in diesem 4-2-3-1. Das ist ja mittlerweile das, ja, muss sagen, das Standardsystem von Borussia in dieser Saison. Haben jetzt viel und oft in diesem System gespielt und oft war es auch das einzige System, was funktioniert hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Oftmals, wenn man umgestellt hat, war ein Bruch im Spiel zu erkennen und auch eine deutlicher Abfall der Leistung. Und da muss man ganz klar sagen, das war gestern vielleicht dann auch der kleine Schritt, vielleicht so ein bisschen das Positivste, dass man es gestern das erste Mal, wie ich finde, in dieser Saison geschafft hat, wirklich mit der Dreierkette hinten, also in diesem 3-4-2-1, was es dann am Ende war, oder 3-4-3, wie man das auch immer bezeichnen möchte, gestern das erste Mal aus meiner Sicht wirklich es geschafft hat, ein gutes Spiel zu machen und dann auch eben zurückzukommen. Ein Schlüssel für mich, absolut Dennis Zakaria, der gestern für mich eines seiner besten Spiele dann in der zweiten Halbzeit gemacht hat, seit seiner Verletzungspause.
Ja, fand ich auch. Also taktisch, die Umstellung hat voll gegriffen, dann aber auch personell musstest du natürlich umstellen, weil du dann einfach einen dritten zentralen Innenverteidiger de facto brauchtest. Der war Dennis Zakaria und ich meine, gerade wenn man bedenkt, dass Hannes Wolf einfach für ihn gehen musste, das ist ein himmelweiter Qualitätsunterschied gestern gewesen. Jetzt kannst du natürlich die beiden nicht 1:1 übereinander legen, weil Zakaria einfach als zentraler Verteidiger zwischen Ginter und Bayer sich einsortiert hat und Wolf ist über den Flügel gekommen, über den offensiven Flügel. Aber das, was Zakaria machen musste, hat er wahnsinnig gut gelöst. Also er hat irgendwie wie so ein Staubsauger jeden Freiburger Angriff auch frühzeitig gekillt. Also ich glaube, bis zur Nachspielzeit haben sie die Freiburger in den zweiten 45 Minuten nur noch 3 Ballkontakte in unserem 16er gehabt. Und das sagt ja einiges aus. Demzufolge hatte ich auch das Gefühl, dass Kramer und Neuhaus viel besser postiert waren und viel mehr auch schon im Keim ersticken konnten. Also das hat man auch beim 2-1 gemerkt. Das war auch ein super Ballgewinn. Dann Stindl auf Kramer, Kramer auf Thüram. Kommen wir gleich noch zu. Aber also Zakaria für mich auch der Schlüsselspieler und gleichzeitig muss man aber auch konstatieren, dass Hannes Wolf einmal mehr in einer schwachen Gladbacher Mannschaft auch noch fast der Schwächste war im ersten Durchgang. Also da geht nichts.
Ja, das war mit Sicherheit mal wieder kein Schritt in die richtige Richtung an der Stelle. Sehr schade. Ja, und auch gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Irgendwann muss eben diese Leistungssteigerung, diese Leistungsexplosion auch mal kommen. Er hat jetzt wirklich viele Spiele gemacht. Mittlerweile kann er sich nicht mehr hinter der Verletzung verstecken, die er zu Leipziger Zeiten hatte. Das ist mittlerweile auch über ein Jahr her. Da darf das keine Ausrede mehr sein. Und ja, mittlerweile muss man schon sagen, da muss langsam mal etwas mehr kommen. Mit Sicherheit wird er jetzt diese Saison jetzt noch zu Ende gespielt werden und dann muss man allerdings darauf hoffen und ja, sicherlich auch als Borussia ja, wird man auch ein bisschen unter Druck stehen, weil in der Sommervorbereitung da muss so ein bisschen eine Explosion von ihm dann auch kommen und da muss man von ihm etwas mehr erwarten, dass er sich aufdrängt. Ja, am Ende hat es geklappt ohne Hannes Wolf, durch eine deutliche Leistungssteigerung, wie ich finde, durch einen Schachzug, mit dem man so nicht rechnen konnte, weil Tikus Thüram als zentraler Stürmer gespielt hat dann in der zweiten Halbzeit. Und ich meine, wenn ein Stürmer, der als Mittelstürmer aufgeboten wird, 45 Minuten lang 2 Tore schießt, dann kann man ihm nicht viel vorwerfen. Wie hast du es gesehen?
Ja, fand ich auch. Also er hat mir super gefallen. Ich muss sogar sagen, dass Alassane Player dadurch mir auch wiederum besser gefallen hat im Offensivspiel. Also Player für mich wirkt er sehr, sehr unglücklich, manchmal auch fahrig in seinen Aktionen, seitdem er wirklich konsequent vorne auf der 9 de facto spielt. Und also ich muss sagen, Thüram hat nicht nur wegen seiner Tore da einfach für meine Begriffe, ja, mehr stattgefunden einfach. Also das war variantenreicher dadurch, das ganze Spiel. Also alle anderen auch im Offensivverbund haben davon profitiert, dass Thüram der zentrale Stürmer war. Und ich meine, er hat natürlich gerade dieses 2-1 erzielt er aus ja einer klassischen Mittelstürmerposition. Das sind eigentlich die Tore, die wir seit Jahren, von denen wir zu wenige erzielen. Ein Pass nach vorne und dann musst du einfach mal in Stürmermanier so ein Ding wegmachen. Die letzten Tore, die so gefallen sind, waren von Jonas Hofmann gegen die Bayern zum Ende der Hinrunde. Und woran mich dieses Tor auch ein bisschen erinnert hat, war an den Siegtreffer von Player im Pokal in Stuttgart, weil auch hier war der gegnerische Torwart Müller war ja so ein bisschen indisponiert rausgegangen, wusste nicht, soll ich jetzt noch weiter rausgehen, soll ich eher Richtung Linie zurück, und dann kann Thüram einfach seine Schnelligkeit super ausspielen, A, gegen den Verteidiger und dann auch gegen den Torwart, das macht er von Anfang bis Ende Weltklasse, und dieser Angriff wird aber auch schon, ich sag mal, 70 Meter vor dem Tor der Freiburger hier eingeleitet. Stindl, der sich wieder wunderbar dreht, den Ball kurz weiter schickt zu Kramer und der spielt dann einen klasse Pass. Und dann kannst du Thürams Stärken auch wirklich zur Geltung kommen lassen. Und was ich daran so ersichtlich fand, dass Thüram tatsächlich in der Position auch echt nochmal was bewirken kann, weil, ich meine, seine Dribblings und sein 1 gegen 1, das ist ja immer schon gut, nur häufig versandet es auch. Und jetzt ist er aber in der Mitte gewesen und kann jemanden ausspielen und dann ist einfach nur noch der Torwart vor dir.
Stimme ich dir voll zu. Und mich hat das Tor erinnert sehr stark an das 1-0 von Breel Embolo gegen Arminia Bielefeld. Das war noch zu Zeiten, als Breel Embolo vor seiner ja viel diskutierten auch Leistungsdelle, die er im Januar bekommen hat. Wir wollen auf die Aktion jetzt nicht nochmal näher eingehen. Aber da hatte man mit Breel Embolo zu der Zeit, Anfang Januar, noch eben genau diesen Stürmer, der vorne diese Position auch dann gut ausgefüllt hat über ein paar Wochen. Und Embolo da das letzte Tor, wie du sagst, in dieser Stürmermanier erzielt hat in Bielefeld. Und das fehlte. Alassane Plea hat da oftmals keine gute Figur gemacht. Und für mich auch mit Sicherheit ein Fingerzeig für die nächsten Wochen, dass es eher so rumgehen kann mit Thüram im Zentrum und Plea vielleicht auf den Flügeln, wo er vielleicht auch nicht immer mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt oder immer die Tiefe, den Raum vor sich hat. Am Ende hat er da viele nicht optimale und nicht glückliche Entscheidungen getroffen, auch in den letzten Wochen. Sein Stellungsspiel im Strafraum war dann nicht immer das Beste. Viele Bälle, die in den Strafraum gesegelt sind und man sich dachte, ja, wo ist denn jetzt hier unser Stürmer, stand dann 10 Meter weiter weg. Und da muss man vielleicht sagen, vielleicht macht Plea da auch einfach die bessere Figur auf dem Flügel, wo er dann, wenn er von der linken Seite kommt, dann auch einfach mal aufziehen kann und mit seiner hervorragenden Schusstechnik den Ball dann entweder nochmal durchstecken kann zu Thüram, wenn sich die Chance ergibt, oder eben aus 20 Metern auch einfach mal draufhalten kann. Wir wissen ja alle, dass er genau das eigentlich kann.
Ja, finde ich auch. Also wäre auch mein Plädoyer jetzt, dass man quasi aus dieser zweiten Halbzeit gegen Freiburg lernt und Thüram vielleicht in Berlin in einer Woche dann auf die 9 stellt und Plea auf außen. Und das könnte man dann einfach mal versuchen, wie sich das dann so von der Spielanlage zeigen wird oder auswirken wird, wenn eben Thüram mal wirklich über 90 oder dann über 75, 80 Minuten in der Zentrale spielt. Also insofern fand ich, war das ein sehr erkenntnisreiches Spiel. Also A, woran es hapert und dass wir grundsätzlich noch lange nicht über den Berg sind. Das war mir aber eigentlich auch schon klar und das hatten wir ja nach dem Schalke-Sieg auch so analysiert. Dann aber zeigt die zweite Halbzeit eben auch, dass wir dann doch schon noch Qualitäten haben, um Mannschaften wie Freiburg, jetzt nicht das oberste, aber auch nicht das unterste Regal der Bundesliga, klar zu dominieren. Und das ist etwas, was wir schon sehr lange nicht gesehen haben. Ich denke auch, bedingt erstmal eingeleitet durch ein Glückstor. Also das war dann auch einfach ein pures Glücksding von Thüram, der den Ball irgendwie halb mit dem Rücken zum Tor Richtung Tor bringt. Und dann wird der Ball einfach unhaltbar für Müller im Kasten der Freiburger abgefälscht. Aber das 2-1 dann auch nachgelegt und danach auch weitergemacht, fand ich auch gut. Thüram erzielt fast das Dritte. Da kommt er dann einmal noch von außen und dann erzielen wir sogar das Dritte. Wird dann nicht gegeben wegen Foulspiels von Leiner 15 Sekunden vorher. Also alles in allem war das eine sehr gute zweite Halbzeit. Nichtsdestotrotz müssen wir auch jetzt wieder darüber sprechen, dass wir dann in der Nachspielzeit dann doch schon fast wieder so ein bisschen gebettelt haben um den Ausgleich, der dann sogar gefallen ist.
Ja, ich muss auch fast sagen, nicht nur in der Nachspielzeit. Es war mal wieder so eine typische zweite Halbzeit eigentlich von Borussia. So ein leichter Leistungsverfall. Man kommt hervorragend in die zweite Halbzeit. Und das ist irgendwie ja ein Muster, das sich jetzt über die letzten Wochen und Monate hinwegzieht, dass man eigentlich sehr gut aus der Halbzeit kommt und in die zweite Halbzeit sehr gut reinstartet. Für mich oftmals in dieser Saison die Minuten 45 bis 65 die besten von Borussia. Auch das war gestern wieder der Fall. Die Minuten 65 bis 45 bis 65, 70, 75 waren ein super Spiel. Das war gut. Da war man deutlich besser als Freiburg. Und das war ja so eine Phase, wo man dachte, na Gott sei Dank. Und dann ab der 75. Minute war wieder dieses klassische Borussia-Phänomen der letzten Monate. Monate. Ein bisschen ist wieder die Luft ausgegangen hinten raus. Man hatte es dann zwischen Minute 75 und 90, sage ich mal, ganz gut verstanden, Freiburg trotzdem vom eigenen Tor fernzuhalten und nichts Gefährliches zuzulassen. Ja, bis eben dann in die Nachspielzeit. Und dann zittern wir auf einmal alle doch wieder. Ja, sehr stark. Jan Sommer hat direkt den Abseitsarm gehoben nach dem Tor. Ich wusste nicht, ich habe mich im ersten Moment gefragt, warum hebt er denn jetzt den Abseitsarm? Wo war da denn Abseits? Dann war es aber doch relativ schnell offensichtlich. Stevie Leiner hat da perfekt den Höhler im Abseits stehen lassen.
Ja, so kann man es auch sagen. Ich würde aber auch konstatieren, wenn er den Ball vernünftig trifft und Richtung gegnerische Hälfte pölt, dann entsteht die Szene gar nicht mehr. Aber ja, also das war wirklich nochmal sehr nervenaufreibend. Und ich muss am Ende auch sagen, die Regel ist da dann auch eindeutig. Ne? Also egal, ob das jetzt zwei Kontakte oder fünf Kontakte vor dem eigentlichen Tor eine Abseitssituation war, sobald es dadurch keine neue Spielsituation gibt, dann muss so ein Ding abgepfiffen werden. Und von daher ist es unfassbar bitter aus Freiburger Sicht. Und ich glaube, dass wir auch einen neuen Fernseher gebraucht hätten, wenn ich Freiburg-Fan gewesen wäre nach diesem Spiel gestern. Also das kannst du dir eigentlich nicht ausmalen. Aber am Ende hinten raus muss das Tor dann auch zurückgenommen werden. Es ist natürlich so unfassbar bitter aus Freiburger Sicht, weil da deutet halt in erster Linie nichts auf Abseits hin. Es hat ja auch keiner mit dem Arm gehoben, außer Jan Sommer. Oder gerade in der laufenden Szene hat ja keiner den Arm gehoben. Und insofern würde ich dann schon sagen, ist es noch mal bitterer, weil du ja wirklich dann in dem Bewusstsein jubelst über einen Treffer in letzter Sekunde, womit du dann auch in der Tabelle vor Borussia bleibst. Aber dann wird dir das Ding genommen. Also es ist eine bittere Kiste und passt irgendwie dann auch zum Spielverlauf. Auch aus unserer Sicht, dass wir jetzt endlich mal wieder Glück gehabt haben. Also war für meine Begriffe der zweite glückliche Sieg nach dem Bremen-Spiel. Nur dieser war nochmal ein bisschen anders, weil man eigentlich nach der ersten Halbzeit tot sein hätte müssen.
Ja, das stimmt. Und ja, ich glaube, so kann man das ja am Ende konstatieren. Am Ende bleibt es alles beim Alten. Borussia kann in Freiburg nicht gewinnen, aber zu Hause gegen Freiburg, das ist eine Bank. Ja, es gibt schon manche verrückte Dinge. Es ist ja wirklich irre, dass Borussia, ich glaube, jetzt 18 Jahre nicht in Freiburg gewonnen hat. Freiburg hat in der Bundesliga schon 25 Jahre nicht in Mönchengladbach gewinnen können. Lustigerweise war es ja aber in der Zweitligasaison 2007, 2008 exakt umgekehrt. Da hat Freiburg im Borussia-Park gewonnen und Borussia hat in Freiburg gewonnen. Ja, es sind schon komische Serien und Statistiken irgendwie, dieses Muster da gegen Freiburg, dass da die Auswärtssiege sehr, sehr rar sind, um es mal so zu formulieren. Da ist auch gestern alles beim Alten geblieben. Schön, wenn es einige Dinge gibt, auf die man sich verlassen kann.
Ja, auch in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten brauchen wir dann doch noch so ein paar Konstanten im Leben und die haben wir hiermit gefunden. Gladbach gewinnt zu Hause immer gegen Freiburg, kann aber in Freiburg nicht gewinnen. Wir hoffen da natürlich aber auch auf baldige Besserung. Schauen wir jetzt mal auf die Tabelle. Die ist noch gar nicht so aussagekräftig, denn wir melden uns jetzt hier am Ostersonntag vor den Spielen von Stuttgart gegen Werder Bremen und vor dem Berliner Stadtderby von Union gegen Hertha. Union und Stuttgart sind zwei Mannschaften, die uns noch überholen können. Freiburg haben wir jetzt aber zumindest mal hinter uns gelassen. Wir stehen jetzt bei 39 Punkten, Freiburg bei 37, dazwischen Union bei 38, Stuttgart noch hinten dran mit 36. Union und Stuttgart aber wie gesagt mit einem Spiel weniger. Und wenn ihr das hört, kann sich die Tabelle schon wieder geändert haben oder kann die Tabelle schon bereinigt sein. Was würdest du sagen, wie stark hat sich unsere Ausgangslage verbessert, auch hinsichtlich eines möglichen Rennens noch um Platz 6, weil auch Leverkusen ist nur noch 4 Punkte weg oder bleibt weiterhin 4 Punkte weg, die haben ja gegen Schalke gewonnen. Dortmund allerdings hat gegen Frankfurt verloren, da wird es schwierig mit dem Erreichen der Champions League, auch die sind nur 4 Punkte weg, also wir haben uns da so ein bisschen rangerobbt und vor allen Dingen sind wir jetzt, was das Rennen um Platz 7, sofern der für die Conference League reicht, sind wir ja jetzt durch diesen zweiten Sieg in Folge mächtig drin. Und gerade wenn man auf das Restprogramm schaut, dann bietet das Optionen, sagen wir es so.
Es bietet Optionen. Ich denke, das ist allen klar. Das haben wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen besprochen, dass das eigentlich jetzt auch eine Phase ist, in der man gut punkten kann und wo eigentlich auch klar war, wenn man ähnlich punktet, wie man es in der Hinrunde getan hat in eben diesen Spielen, dann ist man dran und dann ist man auch voll im Geschäft. Und ich denke, das gilt jetzt mehr denn je nach diesem Sieg gegen Freiburg, gegen ja den direkten Konkurrenten. Das muss man ganz klar so sagen. Demnach doppelt wichtig eigentlich, dass man dieses Spiel gestern positiv gestalten konnte, ergebnistechnisch. Und Dortmund hat natürlich auch immer wieder kleinere Schwächen da drin. Für Dortmund gestern ein herber Dämpfer gegen Frankfurt verloren. Damit muss man aus Dortmunder Sicht, wenn Frankfurt nicht den großen Einbruch erleidet, von Wolfsburg und Leipzig ist der Einbruch ohnehin nicht zu erwarten, sind ohnehin zu weit weg langsam von Dortmund, dann muss man auch aus Dortmunder Sicht sagen, die Champions League ist auch aus Dortmunder Sicht nur noch ein Traum. Und da wird es schon extrem schwer, dann auch für Edin Terzic da jetzt die Motivation und die Köpfe oben zu halten und sich darauf zu fokussieren, was in der Liga passiert, zumal man aus Dortmunder Sicht ja auch noch in 2 weiteren Wettbewerben vertreten ist mit aussichtsreichen Chancen. Und das ist natürlich schwer, sich dann auf die Liga zu fokussieren, wo man sagt, naja, die Liga ist eigentlich das Wichtigere aus Dortmunder Sicht. Trotzdem hat man eigentlich in den 2 anderen Wettbewerben deutlich bessere Chancen, noch was Großes zu erreichen. Und dann den Fokus für die Bundesliga in so farblosen Spielen gegen untere Teams der Bundesliga hochzuhalten, ist sicherlich aus Dortmunder Sicht keine leichte Aufgabe. Demnach sehe ich Dortmund da auch stark gefährdet, da auch diesen 5. Platz noch zu verspielen. Leverkusen, die Reißleine haben beim Trainer, muss man auch mal schauen, wie sich das jetzt weiter auswirkt unter Hannes Wolf. Und es ist auf jeden Fall spannend im Kampf um diese europäischen Plätze. Es sind jetzt noch 4 Punkte auf Platz 5 und 6. Das ist erstmal, es ist auch erstmal noch ein kleines Polster, aber dieses kleine Polster, das kann auch schnell weg sein.
Also ich sehe ehrlich gesagt Dortmund jetzt nicht so sehr straucheln, dass sie irgendwie jetzt 5, 6 Spiele in Folge nicht gewinnen, dass sie da völlig hinten rüberfallen, weil ich glaube, dafür ist die individuelle Klasse noch zu hoch. Ich glaube aber an anderen Ecken und Kanten der Mannschaft hapert es einfach. Wenn man den Abgang von Marco Reus gestern gesehen hat, dann sagt das eigentlich alles aus. Und ich meine, man muss sich einfach nur mal anschauen, Borussia Dortmund hat 10 von 27 Spielen verloren, Frankfurt 3. Also das ist ja unfassbar. Dortmund hat genauso häufig verloren wie Werder Bremen. Und ich finde, bei dem Blick auf die Mannschaften vor uns, auf die noch erreichbaren Mannschaften theoretisch, Leverkusen und Dortmund, da fällt auch auf oder da fällt es mir echt schwer, immer wieder dieses Narrativ zu hören von der Ergebniskrise, in der wir uns befunden haben. Wir haben gegen Dortmund im Pokal gespielt, auch zu einem Zeitpunkt. Da war was drin, das war keine tolle Leistung der Dortmunder. Und wir haben gegen Leverkusen gespielt in der Liga danach, gegen eine wirklich schwache Leverkusener Mannschaft, die danach auch noch gegen Bielefeld verliert, die in Hertha eine 3-0-Abreibe kriegt und jetzt dann den Trainer rausschmeißt. Jetzt sitzt da Hannes Wolf, warum auch immer. Es ist alles total merkwürdig und in der Retrospektive muss man auch da nochmal sagen, nur weil die Mannschaften Dortmund und Leverkusen hießen, kann man da jetzt nicht von einer Ergebniskrise sprechen, weil man da 2x nur eins verliert. Also es ist gerade unfassbar bitter, wenn man sieht, was eigentlich noch möglich gewesen wäre. Alleine das Spiel gegen Leverkusen, wenn man da nicht verloren hätte, wäre man ja noch näher dran an der Werkself. Also wir müssen jetzt einfach, ich glaube, wir sollten uns trotzdem erstmal darauf konzentrieren, überhaupt Platz 7 zu erreichen. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir nach Ende dieses Osterspieltags nicht auf 7 stehen. Also wir müssen ja auch dafür noch was erreichen. Und dafür braucht es auch in Berlin. Tut mir leid, da braucht es da auch einen Sieg, weil danach geht es gegen Frankfurt. Die haben einfach einen wahnsinnigen Lauf über die gesamte Saison hinweg. bis auf die Delle so am Anfang. Aber deswegen würde ich schon sagen, Berlin ist ein weiteres Schlüsselspiel. Da muss eigentlich gepunktet werden.
Absolut, das steht außer Frage. Punkte muss man da auch schon mitnehmen. Man hat eben noch diese zwei, ich sag mal, Brocken vor sich. Das sind dieses Heimspiel gegen Frankfurt und natürlich dann drei Spieltage vor Schluss das Auswärtsspiel in München. Das sind die großen Spiele, wo man realistischerweise aktuell aus Sicht von Borussia sagen muss, das sind die Spiele, wo man nicht reingehen kann mit der Erwartung, dass es drei Punkte werden. Das muss man ganz klar so konstatieren momentan. Und dann sind solche Spiele in Berlin bei Hertha enorm wichtig für die Position in der Tabelle. Und warten wir mal ab, wie Hertha sich heute im Stadtderby präsentiert und wie Hertha aus der Länderspielpause kommt. Trotzdem bin ich bei dir, das ist ein Spiel. Ein Punkt ist eigentlich auch schon fast wieder zu wenig, aber der muss es mindestens sein.
Ja, allerdings. Also wir dürfen jetzt nicht wieder die Serie zu früh brechen. Wir haben jetzt gerade mal angefangen. Es dürfte auch erst das zweite Mal sein überhaupt, dass wir zwei Spiele in Folge gewinnen, oder? Also das dritte Mal im Verlauf der Saison, dass wir mindestens zwei Spiele in Folge gewinnen. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar Siege dazu. Schauen wir jetzt mal von der Tabelle noch ein bisschen weg und gucken zum Abschluss der Folge auf die Trainerfrage. Also, wir hatten schon im Vorgespräch gesagt, dass das jetzt ja wahrscheinlich so lange, bis wirklich ein neuer Trainer für die nächste Saison bekannt gegeben wird, auch immer wieder hier von uns natürlich besprochen wird. Das hat so ein bisschen die Frage, wann muss Rose endlich abgelöst werden, zum Glück abgelöst. Denn die Frage schwelt jetzt auch nicht noch weiter rund um den Borussia-Park herum, nachdem man jetzt einfach mal zumindest zwei Ergebnisse hat landen können. Aber es ist ja schon ein bisschen Bewegung reingekommen jetzt in die Trainerkiste. Xabi Alonso, wir hatten da eine große, ausführliche, sehr detaillierte Folge gemacht, hatten aber natürlich auch da immer wieder bemüht, es ist noch nichts fix. Und ja, im Nachgang muss man sagen, das war ja eine komplette Luftnummer. Es gab wohl Kontakt, das hat Eberl ja auch indirekt bestätigt jetzt in der Pressekonferenz vor Freiburg. Aber von einer Unterschrift kann da gar nicht die Rede sein. Im Gegenteil, ein paar Tage später unterschreibt Xabi Alonso eine Vertragsverlängerung bei La Real in San Sebastian.
Ja, und damit natürlich ja schon so ein Euphoriekiller. Man hat es gemerkt und auch das haben wir in der letzten Folge besprochen, was man an dieser Euphorie, an dieser Begeisterungswelle, die da ja ausgelöst war für 24 Stunden, nicht mal 24 Stunden, ja eigentlich gesehen hat, wie groß die Sehnsucht ist nach einer positiven Meldung um Borussia. Und das war ja eigentlich die Haupterkenntnis aus diesem Tag. Und diese Euphorie wurde natürlich dann sofort wieder gebremst. Jetzt stehen wir da und es gibt verschiedene Informationen, Gerüchte. Es geht natürlich weiter. Wer wird es dann? Die Namen, die kursieren, sind dann doch immer mal wieder dieselben, die so im Gespräch sind aktuell. Ja, wenn einiges auf Adi Hütter hindeutet, wird es auf jeden Fall, es wird noch ganz gut zurückgehalten. Es gibt einige mehrdeutige Aussagen, die man interpretieren kann, wie man sie interpretieren möchte. Am Ende wäre aus meiner Sicht ein Adi Hütter für Borussia mit Sicherheit ein Gewinn. Er wäre mit Sicherheit nicht derjenige, der die riesige Euphorie auslöst, aber vielleicht ist das auch ganz gut so und vielleicht ist das auch ein besserer Start für einen Trainer, wenn nicht die ganz große Euphorie ausgelöst ist vorher und die Erwartungshaltung nicht gleich lautet, deutscher Meister werden, sondern man dem Trainer auch Zeit geben kann, in Ruhe was aufzubauen.
Ja, also auch wir können bestätigen, dass wir ein paar Signale schon gehört haben, jetzt auch in den letzten, 6-7 Tagen, die Richtung Hütter hindeuten, aber noch sehr schwache Signale. Und insofern würde ich schon sagen, dass man da irgendwie jetzt noch vorsichtiger agieren muss, auch in Fankreisen, weil man hat es gemerkt, wie schnell sich aus Xabi Alonso eine vollkommene Luftnummer ergeben kann. Aber Hütter ist definitiv eine Diskussion wert. Er wird ja mehr oder weniger heiß gehandelt im Umfeld. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, es spricht einiges für ihn. Zum Beispiel auch, dass er schon in Anführungsstrichen 51 ist und dass ich das Gefühl habe, dass Adi Hütter, wenn es, wenn er sich wohlfühlt, dass das auch ein Trainer sein könnte, der länger als 2 Jahre bleibt. Das finde ich erstmal positiv. Man muss auch ihm zugutehalten, dass er mit der Eintracht Herausragendes leistet, nicht nur in dieser Saison. Es scheint wohl da ein paar Überlegungen zu geben, weil er hat die jetzt auch nicht komplett klar weggeräumt. Nicht so klar wie vor 3 oder 4 Wochen, als er bei Sky 90 war und gesagt hat, ich bleibe. Und ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass Freddy Bobic sehr wahrscheinlich geht, dass Bruno Hübner geht und dementsprechend sich dort einiges neu sortieren wird. Und da muss man auch sagen, ja klar, Eintracht kann dann Champions League spielen. Ich weiß allerdings nicht, ob man als Trainer dann wirklich nur so denkt oder ob man vielleicht aus unserer Sicht oder aus Sicht der Öffentlichkeit das ein bisschen zu unterschätzt, wenn man einfach dann sagt, ja, das wäre doch ein klarer Rückschritt in dem Moment. Warum nimmt er dann nicht die Champions League, die er selber erreicht hat mit der Eintracht, die er aufgebaut hat? Warum nimmt er die dann nicht mit? Wenn er aber das Gefühl hat, dass dort Leute installiert werden, mit denen er vielleicht nicht so gut klarkommt, wir wissen ja auch noch gar nicht, wer da installiert wird, dann glaube ich, ist das nicht zu unterschätzen, die Bedeutung, die das hätte.
Da gebe ich dir recht und auch einen Faktor, den man berücksichtigen muss. Man weiß natürlich auch nicht, wie die Eintracht aktuell dann auch sich spielertechnisch personell in der kommenden Saison aufstellen wird. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der in dieser Saison Begehrlichkeiten bei größeren Vereinen geweckt hat, nicht zuletzt André Silva. Da muss man als Frankfurt auch erstmal zusehen, dass man da den einen oder anderen Spieler halten kann und da auch wirklich mit einem ja, konkurrenzfähigen Kader dann eben in eine strapaziöse Champions League-Saison gehen kann. Und ja, da kann es sein, dass natürlich jemand wie Adi Hütter auch zu dem Schluss kommt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und dass er dieses Projekt dann auch an der Stelle als beendet ansieht, mit einem hervorragenden, vielleicht am Ende 4. Platz für die Eintracht, mit einer ja, Saison, die hervorragend gelaufen ist und mit vielen Personalwechseln, die dann anstehen, wo er sagt, na okay, dieses Projekt ist jetzt einfach dann für mich hier zu einem positiven Ende gekommen. Ab jetzt hat jetzt hier jemand anders, der eine gewisse Basis hat, da was übernehmen kann und ich bin raus. Kann sein, wir werden es sehen, die kommenden Wochen werden es sicherlich zeigen.
Ich denke aber, was man auf jeden Fall auch den Kritikern der Personalie Hütter, oder was heißt den Kritikern, den Skeptikern der Personalie Hütter entgegenbringen kann, oder was man ihnen auch zugutehalten muss, ist, dass natürlich das vielleicht ein bisschen komisch wirkt, wenn er den Traditionsverein Eintracht, die er hochgepusht hat in die Champions League, mutmaßlich in die Champions League, wenn er die dann verlassen würde für einen möglicherweise dann Tabellenzehnten. Aber ich muss Max Eberl zugutehalten, er hat natürlich mit seiner Aussage am Tag der Erklärung von Marco Rose nach Dortmund zu wechseln, da hat er sich quasi schon eine Argumentationskette aufgebaut, indem er gesagt hat, wer das kritisiert, muss mich kritisieren, weil ich habe diese Klausel akzeptiert. Und Max Eberl hat quasi da schon vorgebaut für den Fall, dass er derjenige ist, der jetzt erneut jemanden, wie er das auch mit Marco Rose im Übrigen gemacht hat in Salzburg, aus einem laufenden Vertrag herauskaufen muss mit einer oder die Klausel eines Trainers eines anderen Vereins ziehen muss. Indem er nämlich da schon vorgebaut hat und im Prinzip immer wieder durch die Blume gesagt hat, das ist halt das Business. Und das kommt ihm jetzt oder käme ihm zugute, weil er wäre dadurch in keinster Weise beschädigt oder ihm könnte man in meiner Ansicht nach nicht entgegenbringen, jetzt holst du dir selbst so einen Trainer ins Haus, der irgendwie einen Verein schon relativ frühzeitig verlässt. Also ich finde, das Argument greift da nicht. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Bei Marco Rose war natürlich jetzt die besondere Situation. Ich glaube, am Ende ging es da weniger um diese Ausstiegsklausel als vielmehr um die Tatsache, dass er einfach zu Borussia Dortmund gegangen ist und dass viele und auch im Umfeld von Borussia Dortmund im Zweifel gar nicht als den nächsten Schritt ansehen, so wie wir es ja auch immer wieder thematisiert haben. Und für Adi Hütter gilt mit Sicherheit auch Ähnliches. Da wird mit Sicherheit auch der ein oder andere Frankfurt-Fan denken, sollte er zu Borussia wechseln, naja, das jetzt als nächster Schritt, ich weiß nicht. Es sind am Ende auch persönliche Fragen. Es sind natürlich dann auch die Fragen, die sich ein Trainer selber stellen muss. Am Ende denke ich, ist Adi Hütter, ja, ist Adi Hütter auch ein Trainer, der natürlich auch selber vorwärts kommen möchte. Es kann natürlich immer sein, dass ein Adi Hütter, sollte er auch für Borussia dann erfolgreich sein, sofern er denn kommt, nach 3 Jahren geht und nochmal eine neue Herausforderung sucht. Das sind Dinge, mit denen muss man immer rechnen. Das wissen wir jetzt mehr denn je aktuell. Und darauf kann man sich jetzt auch einstellen. Und ich denke, es wäre falsch, jetzt einen Trainer nicht zu akzeptieren oder einen Trainer jetzt schon ja so ein bisschen anzuzählen, wenn man sagt, naja, wenn er keine Lust hat, auf 2 oder 3 Jahre zu bleiben, dann brauchen wir ihn gar nicht erst holen. Wir alle wissen, wie schnelllebig dieses Geschäft ist und wir alle wissen, wie lange 3 Trainerjahre sind. Muss man sich nur mal die aktuelle Bundesliga-Situation anschauen und mal schauen, welche Trainer denn überhaupt 3 Jahre im Amt sind. Demnach ja, ist das eine Position, wo natürlich auch immer kurzfristiger gedacht wurde schon, auch immer kurzfristiger gedacht wird. Und ich denke, da sollte man jetzt nicht den Fehler machen und zwingend drauf setzen, dass man einen Trainer holt, der mindestens mal 6, 7 Jahre bleibt. Vielleicht kann es Adi Hütter sein. Wir werden das alles sehen.
Ich denke, es lohnt sich jetzt zum Abschluss der Folge noch einen Blick auch weg von der Personalie Adi Hütter, weil die ja jetzt alles andere als safe ist. Also das kann sich genauso schnell wieder auflösen, bin ich der Meinung, wie es das bei Xabi Alonso getan hat. Es gibt ja auch noch andere Namen, die kursieren. Erik ten Hag, die ganz große Lösung, im Übrigen glaube ich auch 51 Jahre alt, hat Ajax Amsterdam ins Champions League Halbfinale geführt. Ja, hat Ajax Amsterdam wirklich in Holland von dem Rest der Liga auch wirklich losgelöst. Gelöst. Also die sind quasi jetzt auch das Bayern Hollands geworden unter ihm, und zwar deutlich. Vorher gab es ja immer mal wieder Mannschaften, oder da haben sich Ajax, PSV und Feyenoord die Titel eigentlich geteilt, so reihum von Jahr zu Jahr. Also insofern, der macht einen sehr guten Job und kann zweifellos mit sehr jungen Spielern sehr gut arbeiten, denn das gehört einfach zur Ajax-DNA. Würde meiner Meinung nach sehr gut passen zu Borussia, und auch da soll es ja Kontakte gegeben haben. Ansonsten haben wir Namen wie Florian Kofeld, der seit Anfang der Trainerdebatte umhergeistert, mit dem wir uns alle nicht so sehr anfreunden könnten. Und ja, dann die genannten Namen damals, Jesse Marsch, Gerardo Seoane, das scheint sich alles so ein bisschen im Sande zu verlaufen. Von wem wärst du denn, wer wäre denn dein 1A-Kandidat, jetzt mal losgelöst von allen aktuellen Debatten, aber einfach betrachtet bei den Namen, die in den Medien eine Rolle spielen, oder auch vielleicht betrachtest du auch nochmal ganz andere Kandidaten, die vielleicht gar keine Rolle spielen. Aber wer wäre dein 1A-Kandidat für Borussia, der auch ansatzweise realistisch ist?
Ich glaube, die Freude wäre am größten, wenn es Erik ten Hag werden würde. Bei mir ganz persönlich. Ich glaube, dass er jemand ist, der tatsächlich einen Verein auch nochmal auf ein neues Level heben könnte. Er müsste das natürlich erst auch bei anderen Vereinen jetzt noch beweisen. Bislang hat er das für Ajax geschafft, hatte da für holländische Verhältnisse natürlich hervorragende Bedingungen. Zum einen ist die Jugendarbeit von Ajax ja bekanntlich hervorragend, hat da viele junge Spieler gefördert und groß gemacht auch. Das in den letzten Jahren mit Sicherheit auch, ja, eine tolle Entwicklung, die Ajax da genommen hat, die er mit begleitet hat. Ich kann mir gut vorstellen, sollte er kommen, dass er aber auch Borussia auf ein neues Level heben kann, mit Sicherheit auch sehr, sehr gut mit jungen Leuten arbeiten kann. Deshalb wäre er meine 1A-Lösung, meine ganz persönliche. Andere Namen, ja, sind sicherlich auch, es gibt sicherlich viele Namen, die interessant sind. Eine ganz interessante Personalie, die ich mir perspektivisch, ich glaube, jetzt wäre ein Wechsel noch zu früh, aber und da muss man auch mal sehen, wie es weitergeht. Aber so nach dem ersten Eindruck der ersten 2, 3 Monate wäre auch ein Bo Svensson von Mainz, der ja Borussia auch kennt als Spieler, mit Sicherheit auch ein Name, der perspektivisch mal um den Borussia-Park diskutiert werden könnte. Ich glaube jetzt nicht, dass er nach 3 Monaten Mainz seine Zelte abbrechen wird nach der Saison und wechseln wird. Und da muss ich auch erstmal zeigen, wie er über einen längeren Zeitraum mit Mainz erfolgreich sein kann und sein will. Trotzdem gefällt mir seine Spielidee in Mainz und seine die gesamte, ja, das die gesamte Einstellung des Teams soweit. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er noch eine positive Trainerkarriere vor sich hat. Und vielleicht auch früher oder später, eher später, nochmal ein Name wird, der um den Borussia Park herum diskutiert werden könnte. Aber mal sehen, für jetzt wäre mein Favorit Erik ten Hag. Wie ist es denn bei dir?
Ja, meiner wäre auch Erik ten Hag. Ich würde aber schon sagen, Adi Hütter würde tatsächlich auf zwei folgen, weil eben Gladbach und Frankfurt, das passt insgesamt so von der Anmutung. Beides extreme Traditionsvereine, beide in den letzten Jahren einfach nach oben gekommen. Gladbach sicherlich noch auf einer konstanteren Ebene als die Eintracht, aber Adi Hütter hat jetzt hier einfach ja den Job übernommen, den vielleicht bei uns ja, ich will nicht sagen Lucien Favre, das war dann eher Niko Kovac, ne? Aber er hat einfach diesen zweiten Schritt gemacht und das finde ich spricht für ihn und deswegen glaube ich, dass er auch ganz gut auf unsere Mannschaft passen würde. Aber Erik ten Hag wäre tatsächlich so von der Strahlkraft, glaube ich, so derjenige, der alle Fans nochmal mitnehmen könnte. Also ich glaube, da gäbe es kaum kritische Wörter. Auch diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so seinen Fußball richtig greifen können. Aber ich meine, das ist sehr hochgehandelter Trainer einfach. Spätestens seit diesem Riesenerfolg mit Ajax, als er da reihenweise Top-Mannschaften auch in Europa ausgeschaltet hat. Und man muss schon sagen, dass der Weg für so eine Mannschaft in die Champions League K.O.-Runde, das wissen wir aus Gladbach-Perspektive am eigenen Leib, oder haben wir das erfahren, wie schwer das ist. Und das hat er eben mit Ajax geschafft. Und ich habe schon das Gefühl, dass insgesamt Ajax unter seiner Regie deutlich näher an Top-Teams auch in Europa rangekommen ist. Und wie schwierig das ist, das wissen wir einfach. Also, weil die Gräben einfach immer größer werden zwischen dieser europäischen 1B-Klasse und den Spitzenteams. Also deswegen, Erik ten Hag wäre auch tatsächlich mein absoluter Favorit. Aber mit Adi Hütter könnte ich mich auch anfreunden. Das wäre auch ein Statement, wenn man irgendwie Adi Hütter von einem Champions League Teilnehmer weglotsen könnte. Das würde auch nochmal einiges bezwecken. Ich habe nur das Gefühl, auch wenn wir auf Vertragsverlängerung, auf potenzielle Vertragsverlängerung schauen, wäre ein Erik ten Hag die höher einzuschätzende Personalie als ein Adi Hütter. Also gerade wenn ich an einen Ginter denke, an einen Neuhaus denke, etc. pp. Da muss man generell sagen, also allzu lange sollte es auch nicht mehr dauern mit einer Bekanntgabe eines neuen Trainers. Wenn es Hütter wird, kann man natürlich auch sagen, vielleicht wird das bekannt gegeben, vielleicht ist der Plan nach dem direkten Duell, also in 2 Wochen. Alle Spekulation, aber grundsätzlich glaube ich, und damit, das wäre so mein letzter Take, ich weiß nicht, wie du es siehst, sollte das jetzt nicht mehr allzu lange dauern, gerade weil man so viele offene Vertragsgespräche hat am Laufen gerade.
Ja, zumal jetzt auch der ein oder andere Spieler sich ja klar geäußert hat, eben genau diejenigen, die du gerade angesprochen hast, die gesagt haben, naja, sie werden erst die Trainerfrage abwarten. Und jetzt mal die Überlegung in den Raum geworfen, du wartest jetzt noch 6, 7 Wochen, bis es bekannt wird. Und dann wird es am Ende ein Name, der eben nicht ten Hag, nicht Adi Hütter ist. Und wenn dann sich diese Spieler dazu entscheiden, den Verein zu verlassen, dann hat man ja am Ende auch wieder eine ganze Reihe hausgemachter Unruhe drin, schon vor der Saison, schon vor dem Start des neuen Trainers. Wenn am Ende ja die Spieler ankündigen, sie warten die Trainerfrage ab und nach der Ankündigung dann ankündigen, dass sie gehen, das ist mit Sicherheit dann kein positives Bild, kein Bild, das man auch nach außen vermitteln möchte. Demnach wird das spannend sein zu beobachten und es bleibt zu hoffen, dass es am Ende eine Top-Lösung wird, wo sich vielleicht auch der ein oder andere Spieler mit dem neuen Projekt dann identifizieren kann.
So sieht's aus. Ich würde sagen, wir machen Haken hinter diese Folge, hinter eine sehr intensive Folge, würde ich sagen, auch bedingt durch dieses Freakspiel gegen Freiburg, diesen knappen 2-1-Erfolg. Sehr glücklich, am Ende vielleicht sehr verdient wegen der zweiten Halbzeit. Das sei euch überlassen jetzt in der finalen Bewertung. Genauso spannend bleibt auf jeden Fall ja die Trainerfrage, vielleicht sogar die Frage für den Rest der Saison, neben der Frage, ob wir noch in die Conference League einziehen. Dazu werden wir uns natürlich auch wieder äußern in einer Woche, dann mit einer Analyse des Spiels bei Hertha BSC. Danke fürs Zuhören und fröhliche Restostern. Bis dahin, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.